Ja, schönen guten Morgen miteinander. Ich freue mich ganz fest, uns einmal mehr von Gottes Wort beschenken zu lassen, heute Morgen. Und eine neue Facette von dieser wunderbaren Gnade, die wir in dieser Serie anschauen, zusammen zu entdecken. Letztes Mal haben wir die unermüdliche Gnade angeschaut. Und das Thema von heute heisst die skandalöse Gnade. Und ich möchte den Predigtext lesen aus Jona Kapitel 3. Das ganze Kapitel 3 und dann noch aus dem Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Dort steht Folgendes. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen. Und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Ein jeder kehre von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände ab. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendend von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Das aber verdross Jona sehr, und er war zornig und betete zum Gott und sprach: Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dir des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Jesus Christus, ich danke dir vielmals für den wundervollen Text und ich bitte, dass du heute am Morgen Leben einhauchst. Ich danke, dass du mitten unter uns bist und uns heute einfach einmal mehr möchtest beschenken aus deiner Fülle. Amen. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf, ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Wir sind komischerweise am Anfang von Kapitel 3 wieder am Anfang angelangt. Nämlich dort, wo unsere Geschichte ursprünglich angefangen hat. Das hat mich ein bisschen als Leiterli-Spiel erinnert. Und zwar, du würfelst, kommst rauf und plötzlich kommst du aufs falsche Feld und bist wieder am Anfang. Wer von euch kennt das? Der Jona hat die Hälfte vom ganzen Buch gebraucht, von diesen 4 Kapiteln, 2 Kapitel, um am Anfang vom Kapitel 3 genau wieder am Anfang zu sein. Nämlich wird er wieder erneut nach Ninive gesendet. Die 3 Verse, die ich gerade vorgelesen habe, sind ganz spannend, weil sie sind fast gleich wie die ersten 3 Verse am Anfang von unserem Buch. Darum möchten wir kurz einen Blick darauf werfen. Oben sehen wir die Verse am Anfang von unserem Buch und unten unsere 3 Verse. Das ist bewusst so konstruiert, aber es gibt 3 kleine, ich sage jetzt einmal, Auffälligkeiten, die anders sind. Und diese 3 kleinen Aspekte möchte ich mit euch anschauen, ganz am Anfang, und damit zum ersten Punkt kommen, weil es fasst wunderbar die ersten 3 Predigten von unserer Serie noch einmal ganz kurz zusammen. Der erste Punkt, den wir hier haben: Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Zum zweiten Mal. Obwohl der Jona wirklich so ziemlich alles vergeben hat, was er konnte. In den ersten zwei Kapiteln total versagt hat, schickt ihn Gott noch ein zweites Mal. Und das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Auch wenn du in deinem Leben total versagt hast, auch wenn du in deinem Leben zum x-ten Mal versagt hast, Gott ist bereit, dich in deiner Gnade auch noch ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein x-tes Mal zu brauchen, dir wieder neu zu vergeben und dich wieder neu zu senden. Gott ist nicht wie ein ungeduldiger Chef, der sagt, so, jetzt hast du es verbockt, jetzt kannst du gehen. Gott ist vielmehr wie ein liebevoller Vater, der uns immer und immer und immer wieder eine Chance gibt. In der letzten Predigt haben wir das angeschaut. Gottes Gnade ist unermüdlich. Spannend ist weiter, predige ihr, was ich dir sage. Vorher hat es geheissen, predige in ein Gericht. Und jetzt heisst es plötzlich, predige in das, was ich dir sage. Wir sehen, die Beziehung von Gott und Jona ist tiefer geworden in dieser Zeit. Der Jona ist im Bauch vom Fisch am Ende von Kapitel 2 am tiefsten Punkt angelangt, wo man anlangen kann. Und dort hat er die rettende Hand von Jesus Christus ergriffen. Sein Lebenssturm ist dadurch zu einem Gnadensturm geworden. Und ein Gnadensturm führt uns immer in eine tiefere Beziehung mit Jesus Christus hinein. Und ich möchte es dir zusprechen. Wenn du in deinem Leben im Moment durch Leid durchgehst oder durch Schwierigkeiten, Gott kann das brauchen, um dich viel tiefer in Beziehung mit ihm zu ziehen. Ja, Gott ist so gnädig, dass er sogar unsere Misserfolge, unser totales Versagen kann brauchen, um uns tiefer an sein Herz zu ziehen. Die erste Predigt, der Gnadensturm. Und der letzte spannende Aspekt ist noch, hin und Jona machte sich auf und ging nach Ninive. Also vorher ist er eben nicht nach Ninive gegangen, jetzt geht er nach Ninive. Das heisst, Jona ist jetzt gehorsam. Und das hat mich berührt. Die ersten zwei Kapitel, totales Versagen und dann kommt Gnade von Gott und dann tut der Jona. Also zuerst kommt Gnade von Gott und dann kommt das Tun vom Jona. Es ist nicht umgekehrt. Die Jona hätte sich nicht müssen als Prophet beweisen, ich bin ein guter Prophet, ich bin ein guter in der Gottesbeziehung, sondern er versagt, Gnade kommt und er tut. Und das ist das Evangelium. Zuerst kommt Gnade und dann kommt das Tun. Das hat mich so berührt. Und damit sind wir auch noch kurz bei der mittleren, zweiten Predigt. Jetzt aber möchten wir zu der skandalösen Gnade kommen. Und vielleicht ist es gut, wenn wir das Fenster zutun, weil es ist gerade ein bisschen kalt. Ich denke, wir haben genug gelüftet. Oder ich habe zumindest kalt. Ich nehme an, ihr auch ein bisschen. Ich werde jetzt das Gefrierchen. Die skandalöse Gnade. Endlich sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir als Leser darauf gewartet haben. Der Jona ist in der Stadt Ninive angekommen. Ninive war damals wirklich riesengross. Man geht nach historischen Belegen davon aus, dass 500.000 Menschen dort gewohnt haben. Und das ist grösser als Zürich. Und die hatten keine Hochhäuser, sondern einfach so kleine, flache Häuser. Das ist riesig. Riesig. Der Jona spaziert jetzt eine Tagesreise rein und fährt an zu predigen. Wahrscheinlich werden sich die Leute in Ninive gedacht haben, was macht der Ausländer doch? Und was redet der? Und darum, eine gute Frage, was sagt eigentlich der Jona? Der Jona sagt folgendes, Vers 4, seine Predigt. Jona sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Punkt. Eine ziemlich kurze Predigt. Im Hebräischen sind es im Gesamten nur 5 Worte. Ob der Jona tatsächlich nur 5 Worte gesagt hat oder ob die 5 Worte Zusammenfassung sind von seiner Gesamtbotschaft, da sind sich die Ausleger nicht ganz einig. Aber wenn das wirklich die Zusammenfassung ist von seiner Gesamtbotschaft, ist das die dürftigste Predigt, die ich jemals gehört habe. Also erstens, der Jona gibt keinen Grund an, warum Ninive untergeht. Der Jona sagt nicht, welcher Gott das wird machen. Und der Jona verschwiegt diesen Leuten Gnade. Es scheint fast ein bisschen so, als würde Jona wollen, dass die Stadt untergeht. Stellt euch mal vor, ich würde am Sonntag predigen, ich stehe jetzt das erste Mal vor und ich sage, in 40 Tagen sind ihr alle tot. Amen. Und dann hocke ich ab und jetzt kommt das nächste Lied. Also, alle werden völlig verstört, oder? Jetzt ist die Frage, wie reagieren jetzt die Leute in Ninive auf die Predigt von einem Ausländer, den sie nicht kennen, der ihnen das sagt? Vers 5. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Obwohl der Jona die dürftigste Predigt haltet, braucht Gott die dürftige Predigt durchs mächtige Wirken und schenkt eine riesengroße Umkehr in der ganzen Stadt. Vom König über die Fürsten bis zum ganzen Volk. Und das hat mich sehr berührt. Gott nützt da völlig dürftigen, unperfekten Einsatz, um einen grossen Durchbruch zu schenken. Das hat zu mir gepredigt. Und ich möchte damit vielleicht zuerst alle Perfektionisten adressieren. Es muss nicht perfekt sein, was du machst, damit Gott wirken kann. Du kannst mit dem kommen, was du kannst, und er kann es mächtig brauchen. Weil es nicht an dir liegt, sondern weil es allein an unserem Gott liegt. Vielleicht ist es ein Einsatz, den du gehst in der Gemeinde oder irgendetwas in der Nachbarschaft, wo du machst, oder du merkst, andere können es besser. Aber das spielt keine Rolle. Es kommt das erste Mal nicht auf dich an, sondern auf das Wirken von Gott. Das möchte ich dir zusprechen. Klammer geschlossen. Wir haben da eine riesengroße Erweckung, wenn nicht sogar eine der grössten Erweckungen der ganzen Bibel. Jetzt ist die Frage, wie reagiert Gott, wo die Stadt in 40 Tagen will zerstören, auf die Umkehr von diesen Leuten in Ninive. Vers 10. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten und von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Wow, Gott hat die Stadt verschont. Der Jona hat mit seiner dürftigen Predigt wirklich eine riesige Erweckung ausgelöst. Und sind wir doch ehrlich, das ist doch das, was sich jeder Prediger wünscht, oder? Eine kurze Predigt und eine ganze Stadt bekehrt sich. Und zudem, die Assyrer, das sind die grössten Feinde vom Nordreich in Israel damals. Die grössten Feinde vom Jona haben sich gerade Gott zugewendet. Also besser kann es eigentlich gar nicht mehr kommen, oder? Wie reagiert der Jona? Vers 1. Das aber verdross Jona sehr. Und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dir des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Ich glaube, da haben wir die unerwartetste Wendung in der ganzen Bibel. Es ist so unerwartet, was da passiert. Anstatt in Lobpreis auszubrechen und auf seine Knie zu gehen, seine Hände in den Himmel aufzuheben und zu sagen, danke Gott, wird der Jona so dermaßen wütig, dass er Gott anklagt mit seinen eigenen Eigenschaften. Der Jona ist so am Ende, dass er wünscht, lieber tot zu sein. Und an dieser Stelle müssen wir uns fragen, was läuft mit dem Typ falsch? Ist der Jona noch ganz bachen im Oberstübli? Oder was läuft mit ihm falsch? Die Frage führt uns, jetzt bin ich ein bisschen verrutscht, an dieser Stelle die Frage, was ist falsch? Und die Antwort ist, eigentlich ist mit dem Jona gar nicht so viel falsch. Seine Reaktion ist völlig nachvollziehbar. Damit wir den Jona verstehen können, wollen wir noch einmal kurz betrachten, was genau Ninive für eine Stadt war und was sind dort für Leute gelebt. Ninive war damals die Hauptstadt von Assyrien. Und das war wirklich eine reiche, eine mächtige Stadt. Aber genauso reich und mächtig, wie die Stadt war, so völlig moralisch verkommen war die Stadt. Die Stadt hat in einer Göttin dient, namens Ishtar. Das war gleichzeitig Göttin von der Liebe und vom Krieg. Und die hatten eine riesengroße Tempelprostitution. Und dort hatten sie Sklavinnen, die Tag und Nacht als Sexsklaven missbraucht worden sind. In Ninive war es so, dass du als Mann hast vergewaltigen konntest und keine strafrechtlichen Folgen hast davon tragen musst. In Ninive war Pädophilie gang und gäbe. Also wir haben hier eine Stadt vor uns, die, ich sage jetzt mal, sexual, moralisch total verdorben war. Es ist aber nicht nur sexuell, sondern Ninive Leute oder die ganzen Assyrer waren bekannt gewesen, dass sie das brutalste Volk waren, das man sich jemals vorstellen kann. Ein Zitat kurz von einer Archäologin, Erika Bleibthäuser, schreibt: Die Geschichte Assyriens ist so blutrünstig und grauenvoll wie kaum etwas anderes, das wir kennen. Die Assyrer waren so dermaßen grauenvoll in der Gewalt, dass es fast nicht mehr vorstellbar ist. Man hat im heutigen Irak, wo Ninive gelegen ist, in Mosul, also in Mosul selber, der alte Ruine von Ninive, so alte Relikte gefunden. Und die stellen ein bisschen das dar, was die Leute von Ninive mit ihren Feinden gemacht haben. Die Assyrer haben die Leute, die sie besiegt haben, bei lebendigem Leib gefehlt. Da sehen wir so ein bisschen ein Relief. Die haben spitzige Stäbe bei lebendigem Leib durch Menschen durchgestossen und haben sie aufgehängt. Ich möchte da gar nicht weiter ins Detail hineingehen. Die Leute von Ninive haben ihre Feinde, die sie besiegt haben, bei lebendigem Leib gehütet. Man kann sich also vorstellen, die Idee dahinter ist, die Leute aus der Stadt haben zugeschaut und die Niniviter haben gesagt, schaut, das hier machen wir mit euren Freunden und mit euren Familien und mit euren Verwandten und ihr seid die Nächsten. Das war eine Taktik von diesen Leuten. Die haben versucht, den grössten möglichen Schrecken zu verbreiten, den man sich jemals vorstellen kann. Ninive ist darum Blutstadt genannt worden. Man kann sagen, Ninive ist auf dem Blut der Feinde erbaut worden. Auch die Israeliten haben unter der Zeit von Jona bereits darunter gelitten, weil die Assyrer haben bereits mehrere Städte im Norden angezündet. Sie haben bereits verschiedene Leute verschleppt, gefoltert und umgebracht. Wenn wir jetzt diesen Background haben, ist im Jona seine Reaktion völlig nachvollziehbar. Völlig nachvollziehbar. Der Jona wollte nicht nach Ninive gehen, weil er Angst hatte, sondern er wollte nicht nach Ninive gehen, weil er die Leute abgrundtief bös gehasst hat. Die Menschen, zu denen er geht, haben seine eigenen Volksgenossen gefoltert, misshandelt und umgebracht. Der Jona hat ja gerade Wellen, und das war sein grösster Wunsch, dass Feuer vom Himmel auf die Stadt geht und die Menschen, die er sieht, möglichst fest leiden und verbrennen. Das war ja gerade sein grösster Wunsch. Im Jona war seine grösste Angst, als er gegangen ist, dass die Leute in Ninive seine Predigt ernst nehmen. Mit anderen Worten, seine grösste Angst war, dass Gott gnädig ist mit diesen Menschen. Vers 2. Deshalb wollte ich ja fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von grosser Güte bist. Die Verschonung von dieser Stadt ist für den Jona völlig skandalös. Und er hat völlig recht. Die Verschonung von diesen bösen Menschen fühlt sich total skandalös an. Ich weiss nicht, ob du der skandalösen Seite der Gnade schon einmal begegnet bist. Ich persönlich bin vor einer Weile, schon ein paar Jahre, mal auf einen Artikel gestossen. Und ich habe den vor 3,5 Jahren schon mal in einer Predigt gebracht. Aber er bringt die skandalöse Seite der Gnade so gut führen. Ich habe auf jesus.ch von dem Mann gelesen. Vom Massenmörder zum Christen. Das war ein Mann namens General Buttnaked, also General für die Blut hat er sich genannt, wo im Liberischen Krieg Warlord war. Er hatte den Übernamen Füllibrot, weil er nur Füllibrot gekämpft hat. Man muss sich vorstellen, der Mensch hat das Gefühl, er sei unverwundbar. Und unverwundbar zu sein, hat er auf brutalste Art und Weise rituelle Opfer gebracht. Also er hat Kind geopfert und hat sie gegessen. Völlig krank. Und er hat mit seinen Kindern zusammen, also er hat eine ganze Kinderarmee noch gehabt, hat er 20'000 Leute umgebracht. 20'000 Leute. Der ist vor das Tribunal gekommen, der hat seine Geschichten alle erzählt. Und es ist wirklich haarsträubend, darum gehen wir nicht ins Detail rein, aber nachdem er einmal wieder ein Opfer gebracht hat, erzählt der General. Er erzählt auch von einem Dreijährigen, nachdem ich es getötet hatte, hatte ich eine Erscheinung. Ich sah ein weißes Licht in der Gestalt eines Mannes. Eine Stimme sagte mir, tue Buße oder mach weiter und sterbe. Kurz darauf hat sich der Mann bekehrt, er hat seine Waffe abgelegt und er hat sich im Gericht gestellt. Heute schafft er als Pastor. Und als ich das gelesen habe, bin ich so verstört, ich habe mich gefragt, Gott, wieso der? Wieso der? Und versteht ihr, wenn ich mich schon frage, wieso der? Wie viel mehr fragen sich Mütter von diesen Kindern, wieso der? Das ist die gleiche Frage, die sich die Jona gestellt hat. Wieso die? Wieso die? Und die Frage ist, die uns beschäftigt, ist es nicht ungerecht? Ist es nicht ungerecht, dass Gott, der General Buttnaked, die bösen Leute in Ninive, dass er die einfach verschont? Ist es nicht ungerecht? Für die Jona war es völlig klar, das ist ungerecht. Der Jona hat eine Linie gezogen zwischen Gut und Böse. Da hinten, da sind die Guten. Da bin ich. Ich bin ein Prophet und ich gehöre zum auserwählten Volk. Aber da hinten, auf der anderen Seite der Linie, dort sind das Syr, dort ist Ninive, dort sind die abgrundtief bösen Menschen. Wir können dem Konzept von Jona mit einem Satz vom russischen Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn antworten. Die Linie zwischen Gut und Böse verläuft quer durch jedes Menschenherz. Mit anderen Worten, es gibt nicht eine Linie, die sind gut und die sind böse, sondern die Linie läuft quer durch uns durch. Genauso wie wir Gutes haben, haben wir auch Böses in uns. Und zwar wirklich abgrundtief Böses. Der Jona war nicht nur ein Opfer, sondern auch Täter. Wir haben es gesehen in der Geschichte. Gott beruft den Jona. Das Erste, was Jona macht, er rennt davon und rebelliert gegen den lebendigen Gott. Das Zweite, was er macht, er ist auf dem Schiff und tut das Leben der ganzen Schiffscrew mit seinem Ungehorsam aufs Spiel setzen. Das Dritte, was er macht, er haltet die dürftigste Predigt in der Hoffnung, dass Gott die Stadt vernichtet. Das Vierte, was er macht, Kapitel 4, er holt sich einen schönen Platz und wartet nach 40 Tagen, um sozusagen unter dem Schattenplatz können, endlich zu geniessen, wie Gott die Stadt zerstört. Die Geschichte hat, ich würde sagen, eine ziemlich eigenartige Pointe. Der Bösewicht in dieser Geschichte ist nicht Ninive, sondern der Bösewicht von dieser Geschichte ist der Jona selber. Mit anderen Worten, die Geschichte führt uns zumindest in den Abgrund des menschlichen Herzens hinein. Der Jona hat seine Nase so weit oben gehabt, dass er die Abgründe von seinem eigenen Herzen gar nicht mehr gesehen hat. Und die Geschichte macht uns am Jona klar, auch wir haben tiefe Abgründe in unserem Herzen. Und wir haben unsere Nase häufig so weit oben, dass wir die eigene Verdorbtheit von unserem Egoismus gar nicht mehr sehen. Mit anderen Worten, nicht nur die anderen, der General Buttnaken und Ninive hat Gnade nicht verdient, sondern wir alle haben Gottes Gnade nicht verdient. An dieser Stelle will man gleich nachgehen, aber ist es nicht ungerecht? Ist es nicht ungerecht, was da passiert? Wie kann Gott so einen Menschen, den wir vorher gesehen haben, verschonen? Wie kann er die Leute in Ninive verschonen? Diese Frage führt uns mitten ins Herz vom Evangelium. Und das begeistert mich so. Unser Gott, dem wir dienen, Jahwe, er ist ein gerechter Gott. Das heisst, alles, was Gott tut, ist immer gerecht. Und wenn Gott gerecht handelt, muss er das Böse immer bestrafen. Er muss es bestrafen. Die Verschonung von Ninive und dem General Bandnaked und vom Jona wäre nur dann ungerecht, wenn die Bestrafung ausfallen würde. Aber wenn ihr wisst, was? Die Bestrafung ist nicht ausgefallen. Die Bestrafung ist 700 Jahre später erfolgt, wo Gott selber in Jesus Christus auf die Erde kommt und am Ende von seinem Leben diese Bestrafung auf sich nimmt. Der grösste Skandal der Gnade ist nicht, dass sie ungerecht ist. Gnade ist nicht ungerecht, weil ein anderer bestraft wird. Es ist völlig gerecht. Aber der grösste Skandal der Gnade ist, dass jemand anders an unserer Stelle bestraft wird. Das ist der Skandal der Gnade. Band Hillsong hat das wunderbar zusammengefasst mit einem Satz im Lied «Der Skandal der Gnade». Sie sagen dort «The scandal of grace, you died in my place». Das ist der Skandal. Gnade ist skandalös, weil jemand anders für uns musste bestraft werden. Und das ist die skandalöse Seite. Und zwar nicht, weil sie ungerecht erscheint, weil sie ist nicht ungerecht, weil Jesus Christus dafür gezahlt hat. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Buße tun. Ich liebe es, von Jesus zu erzählen, das wisst ihr. Darum mache ich das eigentlich allbot. Aber meine Frage ist, das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, und das ist wundervoll, gilt das jetzt einfach für alle Menschen, ist, dass die Gnade und jetzt wird jeder verschont. Interessanterweise bezieht sich Jesus in Matthäus 13 genau auf diese Stelle, in Kapitel 3, und er sagt dort zu den Schriftgelehrten, die nicht an ihn glauben, Folgendes. Im Gericht werden die Leute von Ninive gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie haben auf Jonas Predigt Buße getan. Die Leute in Ninive oder auch General Buttnaked und wie sie alle heissen, sind nur darum verschont worden, weil sie in ihrem Leben Buße da haben. Jetzt ist die Frage, was bedeutet Buße? Buße ist ein Wort, das versteht heute niemand mehr. Denkt irgendwie, bin ich jetzt geblitzt worden mit dem Auto? Das Spannende ist, in unserem Text geht es eigentlich fast hauptsächlich um Buße. Der grösste Teil von dem Predigttext ist Buße. Und das wird uns beschrieben in einer ziemlich wilden Art und Weise. Also, die Leute in Ninive heisst, sie fasten. Sie legen einen Bußsack an. Vom König bis zum Normalbürger, bis zu den Fürsten. Ja, sogar Tier. Also, muss ich vorstellen, die haben den Tier Bußsack überbunden. Das können wir uns heute nicht vorstellen. Und sie haben, wie es im Text heisst, heftig zu Gott geschrauen. Heftig. Es ist wichtig zu verstehen, dass das, was in dem Text steht, fast alles natürlich war für die damalige Religion. Die haben das gekannt. In Asche gehen, Bußgewänder anlegen, zu Gott schreien, die haben das gekannt. Aber wir haben einen entscheidenden Unterschied in unserem Text, was jetzt völlig neu ist, wo Gnade Gottes gekommen ist. Vers 8. Und ein jeder kehrte von seinem bösen Wege und von seinem Frevel seine Hände um. Durch das Wirken von Gott haben sie sich nicht einfach demütigt, sondern durch das Wirken von Gott sind sie umgekehrt von ihren schlechten Taten. Das heisst, sie haben das erste Mal ihr Verhalten verändert. Und das bedeutet Buße tun. Es ist nicht einfach, dass wir uns demütigen, dass wir einfach um Vergebung bitten, dass wir im Staub liegen, sondern Buße tun bedeutet umkehren von der bösen Weg, von Frevel, von der Hand. Das bedeutet, unser Verhalten ändern. Und das ist ganz ein wesentlicher Punkt als Nachfolger von Jesus. Wenn wir zu Jesus gehen, dass wir nicht nur sagen Halleluja und so weiter und so fort, sondern dass wir unser Verhalten ändern. Und wenn wir in unser Verhalten ändern, ist das kein Buße da. Und das ist ein wesentlicher Aspekt, und ich möchte gleich kurz auf das Bussetun hineingehen. Weil biblisch ist es ganz, ganz schön aufgezeichnet. Es heisst wortwörtlich, es hat zwei Verswort drin. Das erste ist umkehren. Und das zweite ist hinkehren. Beides gehört zu Buße tun. Und das da führt so. Änderung vom Verhalten. Der erste Punkt vom Buße tun ist wirklich umzukehren. Sünde bekennen, es tut mir leid, umkehren. Aber der Teil, den wir häufig vergessen, es ist ein Hinkehren zu Jesus Christus. Es ist also nicht nur, ich bin jetzt Christ, ich halte mich jetzt fern von den bösen Sachen, sondern es ist, ich bin Christ, ja, ich halte mich fern von den bösen Sachen, weil ich Jesus Christus nachfolge und mich auf ihn ausrichte. Das ist das Zentrum des Bußtuns. Vielleicht kann man sich ein bisschen vorstellen als ein Bild beim Schwimmen. Beim Schwimmen machen wir diese Bewegung. Wir kehren also zu Jesus hin, kehren um vom bösen Weg. Kehren zu Jesus hin, kehren um vom bösen Weg. Du kannst nicht nur so schwimmen, oder? Das ist schwierig. Es gehört beides zusammen. Indem wir zu Jesus herkehren, kommen wir immer wieder Kraft über, um umzukehren von unseren sündigen Gewohnheiten. Von umzukehren von Sachen, die uns immer wieder abziehen. Durchs Hinkehren weg. Durchs Hinkehren weg. Lasst uns aufsehen zu Jesus Christus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens, Hebräer 12. Du kannst nicht sagen, hey, ich bin jetzt Vegetarier und nachher gehst du Fleisch essen. Weil die Leute glauben dir das nicht. Und genauso kannst du nicht sagen, ich bin Christ und einfach genau weiterleben wie vorher. Weil die Leute glauben dir das nicht. Und Gott glaubt es auch nicht. Und das ist ganz, ganz ein wesentlicher Punkt, der in diesem Text so wichtig ist. Darum möchte ich einfach, oder bin ich noch kurz auf das eingegangen. Das Traurige ist, 160 Jahre später ist Ninive zerstört worden. Ninive hat sozusagen durch die Umkehr einen Aufschub von ungefähr, man geht ungefähr 150, 160 Jahre aus. Mit anderen Worten heisst das, es war eine grosse Umkehr. Es war ein Buß, aber es war nicht eine anhaltende Buß. Martin Luther hat ein Zitat gemacht, wo kernig ist. Er hat gesagt, in der ersten These von der 95, das Leben des Christen ist andauernde Buße. Ich muss heute Morgen etwas bekennen. Ich bitte jeden Tag um Vergebung. Ich sündige jeden Tag. Und nachher hat der Luther gesagt, ich paraphrasiere jetzt ein bisschen, in der Taufe wird der alte Mensch, nennt es der alte Adam, ersäuft. Aber er kann schwimmen. Und darum müssen wir jeden Tag zurück ins Taufbecken kriechen. Es ist wichtig, jeden Tag uns zu Jesus zu wenden und wieder neu unser Leben ihm anzupassen. Das ist das Leben im Buß und das zeichnet das Leben vom Christ aus. Wo Jesus angefangen hat zu predigen, hat er gesagt, tut Buße. Und das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Die ersten Worte von Jesus. Ganz ein wesentlicher Teil in der Bibel, wo in diesem Text wunderbar vorkommt. Und noch eines, der Punkt ist nicht, dass wir uns anstrengen, sondern der Punkt ist, dass wir uns auf Jesus wendet, uns ihm hinkehren und er hilft uns mit seiner Kraft. Und wenn wir nur das Böse tun, ist das Freiheit. Freiheit ist, wenn du nicht mehr das Böse tun musst, sondern wenn du frei bist, das Gute zu tun. Buß führt uns in die Freiheit, das führt uns nicht in die Enge, sondern in die Freiheit. Das wäre der Aspekt gewesen, die skandalöse Gnade. Und ich möchte zum Schluss beten. Jesus, ich danke dir, dass du dich an unserer Stelle hast bestrafen lassen. Und das ist tatsächlich skandalös. Und es tut mir so leid, Jesus, dass du an meiner Stelle hast müssen sterben. Und gleichzeitig danke ich dir von ganzem Herzen, dass du den Tod auf dich genommen hast, dass ich kann leben. Jesus, ich bitte, dass du uns nicht Druck machst. Ja, du hast gesagt, dein Joch ist sanft, es ist ein Joch da, aber es ist sanft. Denn du bist sanftmütig und von Herzen demütig. Und ich danke dir, Herr, dass ich dir dienen darf und niemand anderem muss dienen. Wie dir dienen bedeutet Freiheit, Herr. Amen. Wir möchten jetzt ein Lied singen, das heisst Gnade regiert. Wir haben es am letzten Sonntag eingeführt. Es geht einfach in dem Lied darum, auch wenn du im Moment down bist und auch wenn du im Moment gar nicht an dieser Gnade kannst festhalten oder nicht Kraft dafür hast, nimm die ausgestreckte Hand von Gott trotzdem und rufe aus, Gnade regiert.